Ich bringe heute nämlich den ersten Teil von dem Prophet Jeremia. Und der Jeremia, den kann man nicht in 10 Minuten einmal abhandeln, sondern wir werden uns wahrscheinlich noch in 14 Tagen und dann noch einmal mit Jeremia beschäftigen. Und was ich euch aber austeile, ist der Jesaja, weil letzte Woche, da war der Jeremia irgendwie verschwunden und ich hatte nur die Jesaja-Unterlagen. Und deswegen habt ihr es jetzt umgekehrt, habt ihr jetzt die Jesaja-Fragebogen. Aber was, der Jeremia ist nicht der lachende, sondern der weinende Prophet. Und das Seltsame ist, als ich den Jeremia so durchgearbeitet habe und nach dem Gottesdienst hier am Freitag nach der Predigt, da waren hier wirklich einige vorne, die haben geweint, die haben zu Gott geschrien. Und die Gegenwart Gottes war so spürbar in unserer Mitte. Und in mir war's, ich soll das und das vorlesen und soll den Anfang machen, darüber Buße zu tun. Aber es ging nicht, weil wir mussten schnell heim aus irgendeinem Grund und ich musste dann schnell rausgehen. Aber ich habe das hat mich traurig gemacht, weil ich musste diese Botschaft losbekommen und das mache ich heute, weil ich gehorsam sein will. Und zwar geht es darum, der Herr hat mir gezeigt aus dem Buch Jeremia, dass wir, die wir auf den Herrn und auf seine Wiederkunft warten, Buße tun sollen über gewisse Dinge. Und dieses eine, wo wir Buße darüber tun sollen, da möchte ich euch 3 Verse vorlesen. Und zwar, das ist in Jeremia Kapitel 6 und in Kapitel 7. Aber das zieht durch das ganze Buch Jeremia durch. Ich will euch nur diese 3 Verse vorlesen. Und zwar ist es der Grund, warum damals das Volk Juda von Gott so gestraft wurde. Und denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn. Und Propheten und Priester gehen alle mit Lügen um. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Bessert euer Leben und euer Tun. So will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte. Und dann, es geht dann so weiter. Und da ist mir so aufs Herz gelegt, Herr, wo ich irgendwo in meinem Leben übertrieben habe oder wo ich irgendwo nicht die Wahrheit gesagt habe aus Angst oder wo irgendetwas über meine Lippen gekommen ist, das der Herr hätte nicht hören dürfen, dafür will ich Buße tun. Dafür will ich sagen, Herr, es ist mir wert, dass ich bereit bin, dir zu begegnen. Und ich möchte dabei sein, an dem Tag, wo du die Deinen heimholst. Und die Entrückung, egal, ob wir so einzeln abgeholt werden oder ob wir als Gemeinde entrückt werden, also immer ja sowieso der einzelne Mensch vor Gott. Aber Herr, ich möchte einfach den Anfang machen und sagen, Herr, ich möchte darüber Buße tun, denn ich will nicht dadurch, wie soll ich sagen, von dir vergessen werden und nicht abgeholt werden, nicht bereit sein, weil irgend sowas in meinem Leben klebt. Man weiß es oft selber gar nicht, bis einem Gott es zeigt. Und das ist eine Weise, die auch der Jeremia erlebt hat. Darum möchte ich jetzt vom Buch Jeremia, ich möchte noch nicht auf die Lehren eingehen und noch nicht ganz auf den Inhalt, aber ich will euch mal von diesem Buch etwas zeigen. Jeremia war ja der weinende Prophet. Er lebte in der Zeit der letzten 7 Könige von Juda und war von Gott ein eingesetzter Prophet. Er lebte unter den letzten Königen Josia, Joachim und Sedekia zur Endphase der Belagerung Jerusalems durch das Heer des Königs von Nebukadnezars. Er lebte zur Zeit der Wegführung der Juden nach Babylon. Dieses Buch Jeremia mit 52 Kapitel wurde diktiert. Es wurde von Jeremia diktiert dem Baruch. Baruch, dem Schreiber. Wir sehen, Gott benutzt verschiedene Berufe, verschiedene Menschen, um sein Wort rüberzubringen. Und der Inhalt ist die Belagerung Jerusalems und der Fall Jerusalems. Die Wegführung eines Teils der Bevölkerung nach Babel. Es ist die Botschaft des Gerichts nicht nur für Juda, sondern für alle umherliegenden Völker und auch eine Botschaft der Hoffnung. Denn es wird immer von allen Völkern und auch von Juda ein Überrest übrig bleiben und die Barmherzigkeit Gottes finden. Und das zentrale Inhalt ist auch Prüfung des Gehorsams. Gott prüft Lüge oder Wahrheit. Und Wahrheit ist das Banner der Kinder Gottes. Und in diesem Buch in Jeremia, da kommen viele Kapitel über die echten und die falschen Prophetien. Über den echten Propheten und die, die da sagen, was sie gerne sagen wollen, was sie selber denken. Und dann kommt noch über Babel sehr viel. Das hat nichts mit dem damaligen Babylon unbedingt zu tun, sondern wenn wir die Kapitel lesen, am Schluss von Jeremia sehen wir, mit Babel, auch in Offenbarung, ist das ganze menschliche System gemeint. Babel ist nicht nur eine Stadt am Euphrat. Und darum gilt auch die Geschichte über den Untergang Babels nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für die heutige Zeit. Und dann habe ich so aufgeschrieben, so ähnlich wie wenn man ein Theaterstück schreibt, was sind da für Gestalten? Was sind da für Hauptpersonen in diesem Buch Jeremia enthalten? Also zuerst mal der Jeremia natürlich, der zur Ausübung seiner schweren Berufung ledig geblieben war. Denn wenn du dir vorstellst, was der Jeremia erlebt hat, da wäre eine Familie darunter zerbrochen. Die hätte ja den Vater überhaupt nicht gehabt. Der wäre entweder im Gefängnis oder in der Zisterne oder verfolgt oder im Ausland verschleppt. Das hat Jeremia alles erlebt. Und das schwere persönliche Schicksal des Propheten ist einmalig. Er ist nicht so, und Jeremia kam nicht wie Jesaja aus dem königlichen Haus. Jesaja, haben wir gehabt, war ein Verwandter des Königs und er war nachher praktisch sowas wie der Freund oder des Leibarzt, aber auch Notar und Rechtsberater. Er war sehr gebildet für den König Hiskia damals. Jetzt der Jeremia hat es mit einem anderen König zu tun. Da kommen wir gleich drauf. Nach jüdischer Überlieferung, es gibt aber viele Überlieferungen von Jeremia, da werde ich dann nächstes Mal noch eingehen, die sagen, als er nach Ägypten verschleppt war, am Schluss seines Lebens wurde er im Alter von 70 bis 80 Jahren in einer Rebellion gesteinigt. Das ist Überlieferung, das bin ich nicht sicher. Ich will euch nur so in euch mal, dass ihr den lieb gewinnt, den Jeremia. Jeremia hatte sein ganzes Leben viel zu tun mit König Zedekia. Zedekia, diesem König, sein Leben schwebte öffentlich in Ungehorsam, aber heimlich im Glauben. Er hat immer wieder heimlich aufgesucht, den Jeremia, weil er ihm doch geglaubt hat, aber er wollte das nicht bekennen. Dann ist da noch der Hanania, der falsche Prophet. Dann ist da noch der Baruch, der Schreiber, die haben alle eine Rolle und Gott, was interessant ist, redete mit jedem Einzelnen und rechnete auch am Schluss mit jedem Einzelnen gerecht ab. Da Gott ist nicht, dass er übersieht, ob du ehrlich vor ihm bist, ob du in Wahrheit vor ihm wandelst. Gott kann ganz genau unterscheiden und sagen, nee, der nicht oder der so, der kriegt die Belohnung und der kriegt die Belohnung. Und bei manchen, zum Beispiel bei Baruch, dem Schreiber, der wollte so irgendwie eine große Rolle noch irgendwann spielen vor Gott. Und Gott sagt zu ihm, lass das bleiben. Und am Schluss deines Lebens sagt er zu ihm, weil du so Dinge begehrt hast, so große Dinge, also für sich selber, zu seiner Ehre, nicht zu Gottes Ehre, deswegen wirst du nur dein Leben davontragen. Und dann war noch einer, der war sehr barmherzig, das war dieser Ebed Melech. Luther schreibt der Moor, also er hatte dunkle Haut. Und dieser Barmherzige, der hat den Jeremia versorgt und hat, als er in der Zisterne im Schlamm steckte, er hat Lumpen besorgt, dass er mit noch anderen Freunden den Jeremia aus dem Schlamm rausziehen konnten. Und als nachher die Gerichte kamen, hat Gott noch prophezeit für den Ebed Melech, dass auch er sein Leben zum Lohn davontragen wird. Und er konnte frei rausgehen und keiner hat sich um ihn gekümmert. Er wurde einfach übersehen, als all die anderen umgebracht wurden, als Nebukadnezar kam. Dann ist noch ein Volk erwähnt, das sind die Rechabiter. Und da zeigt Gott durch den Jeremia, den anderen Königen, die nicht geglaubt haben, dass diese Rechabiter, die hatten von ihrem Opa ein Gebot bekommen, nicht Alkohol zu trinken. Und Gott hatte gesagt, gieß denen mal alle Wein ein. Das ist kein Gebot jetzt für alle, aber das wollte Gott was zeigen. Gieß denen Wein ein und rufe mal die Rechabiter, während die Obersten alle da sind und der König Zedekia da ist. Und dann kamen die und sie sagten, selbst wenn du das machst und selbst wenn der König da ist und selbst wenn die Obersten da sind, wir haben unserem Großvater versprochen, dass wir Zeit unseres Lebens keinen Wein trinken und dass wir nicht in festgebauten Häusern wohnen, sondern nur in Zelten. Und wir sind jetzt schon damals war es die dritte Generation, gehorsam und alle unsere Kinder sind dem auch gehorsam. Und diese Rechabiter hat Gott benutzt, um den König und den Obersten zu sagen, die gehorchen einem Menschen und ihr solltet mir gehorchen, aber ihr gehorcht mir nicht. Und wenn man heute, ich habe so nachgedacht, als wir durch Israel fuhren, durch die ganzen Landschaften, da sah man öfters Beduinen, die in Zelten lebten und daneben stand das Haus, das für sie gebaut wurde. Aber die wollten das gar nicht. Die wollten in ihren Zelten bleiben. Und die beziehen auch diese Wohnungen mit fließendem Wasser und mit Strom gar nicht, weil sie es nicht brauchen. Da habe ich so für mich gedacht, das ist so ein ähnlicher Fall wie bei den Rechabitern, dass sie einfach sich da wohlfühlen. Und dann ist noch eine Hauptperson natürlich der König Nebukadnezar. Und dann ist noch eine Hauptperson der Gedalia. Er war der Statthalter von Nebukadnezars Gnaden, also nicht von Gott eingesetzt. Und er wurde ermordet. Also das ist wie bei einem Krimi, wenn du den Jeremia durchlässt. Es ist sehr interessant, lauter verschiedene Geschichten zusammengesetzt, nicht ein Fluss, sondern immer wieder eine andere Geschichte. Und ein paar Dinge sind mir da auch aufgefallen, die ich als Schlüsselworte nennen will. Da ist, wenn du den Jeremia liest, mal ein Kapitel da, 8 Tage später ein Kapitel da und dann wieder da, dann fällt dir das nicht auf. Wenn du aber mal so ein Buch im Fluss durchliest. Und ich habe das mal gemacht, den Jeremia in 2 Tagen, also in einem Tag war es ein bisschen viel, mit 52 Kapiteln, im Fluss zu lesen. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar immer, wenn von Gericht kommt, werden 3 Worte erwähnt. Und diese 3 Worte sind, und zwar nicht einmal, sondern circa 10 Mal im Gesamt in dem Buch Jeremia, Schwert, die Strafe Gottes besteht aus Schwert, Hunger und Pest. Immer wieder Schwert, Hunger und Pest. Schwert ist also Krieg. Hunger ist Elend. An Hunger kann man sich, es ist ein Unterschied zwischen krank und Elend. Und Pest ist ein Bild auf Krankheit. Und alles das ist ein Bild auf das Gericht Gottes. Dann noch etwas mit dem Jeremia-Buch. Man konnte die anderen Bücher immer so schön sagen, von Kapitel so bis so und von Kapitel so bis so ist das und das. Immer schön in historischer Reihenfolge. Ein bisschen geht es beim Jeremia auch, denn die ersten 39 Kapitel sind Prophezeiungen und Ereignisse vor dem Fall Jerusalems und Kapitel 40 bis 52 sind Prophezeiungen und Ereignisse nach dem Fall Jerusalems. Das heißt, das Buch behandelt überwiegend die Zeit vor dem Fall Jerusalems, bevor die Juden weggeführt wurden nach Babylon, und nur ein Teil der Ereignisse dann nach dem Fall Jerusalems. Aber besser ist es so aufzuteilen: erstens mal enthält das Buch das Leben des Propheten Jeremias als einmalige Biografie. Also der Jeremia ist ein typisches Bild auf einen Propheten. Also ganz einmalig in seiner Art. Ein Mensch, wenn du gerne Biografien liest, das ist eine ganz tolle Biografie. Dann als zweites, prophetische Botschaften für Jerusalem, für Juda und die umliegenden Völker. Auch von Anfang bis Schluss. Und dann der Untergang Babels. Und wie am Anfang gesagt habe, das ist nicht nur Babylon. So, du kannst auch nicht sagen, Babel gleich Bagdad und sagen, das gilt für jetzt. Alles, was von Babel war, war Bagdad oder so. Babel, das ist wirklich ein Geheimnis. Und ich kann sagen, wenn du verschiedene Bücher über Prophetie liest, jeder legt es anders aus. Die einen sagen, Babel, das ist die katholische Kirche. Die anderen sagen, Babel, das ist die menschliche Organisationen. Die anderen sagen, Babel, das ist die Gegend rund um Bagdad. Also jeder hat da so eine andere Auslegung. Und wir werden es mal erfahren, ja, wenn alles das eingetroffen ist, was für Babel prophezeit ist. Dann, was für den Propheten Jeremia typisch ist, alle Propheten haben das ein bisschen, aber er hat ganz viele Zeichen und symbolische Handlungen tun müssen im Auftrag Gottes. Beim Jesaja war das noch ein kleines bisschen, er musste ja mal 3 Tage nackt herumlaufen. Aber der Jeremia, der Arme, der hat sehr viel machen müssen. Er hat als Zeichen und symbolische Handlungen sind genauso prophetisch, wie wenn es nur Worte sind. Zum Beispiel der Mandelzweig, der siedende Topf, der überläuft, der verdorbene Gürtel, den er verstecken musste, und der, so wird Israel verworfen, das Heiratsverbot, dass er nicht heiraten durfte, und dann der Töpfer, der tun kann, was er will mit seinen Gefäßen, ein Hinweis wieder auf die Allmacht Gottes. Ganz typisch, es kommt auch immer wieder im Jeremia drin vor. Untersteht dich nicht, Gott vorzuschreiben, was er tun muss, wenn du das und das tust. Gott ist souverän. Und wenn er heute sagt, und es ist zum Beispiel mit Ninive beim Buch Jona, die Stadt wird in so und so vielen Tagen untergehen und die Stadt tut Buße, dann ändert das Gott. Und wenn er heute sagt, Hiskia, du musst sterben, pack deine 7 Sachen zusammen, mach dein Testament und mach dich reisefertig. Wenn Hiskia zu Gott, als Hiskia beim Jesaja-Buch war das, zu Gott gebetet hat, hat Gott es gereut und er hat sein Leben verlängert. Und das macht Gott auch heute noch. Ich weiß noch bei meinem Schwiegervater, als er so schwer krank war, schon Rente bekommen hat und praktisch sein Leben abschließen sollte, hat er vor Gott gefleht, hilf mir, es waren ja 8 Kinder, oder? Ich möchte noch erleben, wie alle meine Kinder die Schule verlassen und auf sich selbst gestellt sind. Bitte verlängere mein Leben. Und Gott hat es wirklich getan. Und 14 Tage, nachdem der jüngste Sohn damals auf die Bibelschule ging, da kam diese alte Krankheit wieder auf und er ist dann bereit gewesen, heimzugehen. Also Gott erhört, auch wenn er uns mit irgendetwas, wie soll ich sagen, fast wehtut oder manchmal so ganz quer schießt in unserem Leben. Und ich weiß einmal, eine Botschaft war mal in der Gemeinde zu jemand, da hieß es, vergib mir deinem Schöpfer. Vergib auch mir deinem Schöpfer. Sei nicht böse, weil ich das und das zugelassen habe. Denn der Herr ist souverän. Wir können nicht in seine Entscheidungen herein. Dazu, das gehört auch bei Lüge, als ich am Anfang gesagt hat. Wir dürfen nicht Gott manipulieren, wir dürfen nicht Menschen manipulieren, dürfen nicht was sagen, um etwas zu erreichen. Also das ist manipulieren, dass ich irgendwas... Und prüf mal dein eigenes Herz. Machen wir das nicht manchmal? Haben wir nicht eine Betonung manchmal so, damit man das und das denken müsste? Gott lässt sich von Menschen nicht manipulieren. Dann war noch so ein Zeichen, das waren zwei Feigenkörbe, die er da den Obersten bringen musste. Der eine Korb der Feigen war total stinkig und schlecht und der andere Korb von Feigen war sehr gut. Und er musste so seine Botschaft bringen. Dann war noch das Joch. Ein Joch, das wissen die Städter zum Teil gar nicht, was ein Joch ist, wo man den Tieren, also den Pferden oder manchmal in der Landwirtschaft auch Kühen so um den Hals, damit sie besser steuerbar sind, ja. Und die können dann nicht so machen, wie sie wollen. Dann musste Jeremia einen Acker kaufen als Glaubenstat. Es war ja gerade in der Zeit, wo er selber predigte, ihr werdet alle hinweggeführt. Es wird, die ganze Stadt wird zerstört. Und jetzt musste er raus aufs Land gehen und musste einen Acker von einem Verwandten kaufen. Und zwar als Symbol dafür, es ist nicht alles aus, ihr werdet zurückkehren. Und da musste dieser Jeremia in der Zeit, wo kurz vor der Flucht, da musste er noch hingehen und einen Acker kaufen. Das ist so ähnlich wie Luther gesagt hat, und wenn ich wüsste, dass der Herr morgen kommt, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Gott lehrt nämlich nicht, so sieht man auch beim Jeremia, so Kopf in Sand stecken und jetzt, wenn der Herr Jesus ja bald wiederkommt, so für unsere Zeit jetzt übertragen, jetzt ist sowieso alles wurscht, jetzt bleibe ich gleich im Bett liegen und warte, bis er kommt. Also so musste Jeremia den Kauf des Ackers öffentlich machen und bekannt machen. Dann musste er noch Steine verscharren. Stell dir vor, du müsstest irgendwo Steine verscharren und dann den König und die Obersten rufen und also alle einflussreichen Leute, und dann müsstest du eine Predigt halten über die verscharrten Steine. Ich will dir nur sagen, weil manche wünschen sich, oh, ich möchte so gern Gottes Prophet sein. Aber wenn du den Jeremia und den Jesaja liest, dann sagst du, also lieber nicht Gott, lieber nimm einen anderen. Ich bin so feige, um da solche grobe Dinge da zu machen. Und am Schluss hat er sogar das von aufgeschriebene Buch, Gott hat ihm gesagt, nicht nur reden, schreib's auf. Das erste Buch, das hat er vorgelesen, und der König hat es genommen, eins nach dem anderen, und hat das Buch seitenweise, so wie es ihm vorgelesen wurde, im Ofen verbrannt. Dann hat der Jeremia nochmal das Buch diktiert, dem Baruch, der musste es nochmal schreiben. Dann hat der Baruch das vorgelesen dem Volk, der ist dann als Vorleser, also der eine, der Jeremia hat diktiert, und der Baruch, der ist dann rumgezogen, denn der Jeremia war den größten Teil seines Lebens entweder hinter Gittern oder in Häusern eingesperrt oder im Brunnen eingesperrt oder verschleppt nach Ägypten, wo er gar nicht hin wollte. Ich sag nur, der konnte ja gar nicht predigen, und trotzdem hat Gott ihn als Prophet berufen. Er musste das ausleben an seinem eigenen Leib, was Gott sagen wollte. Aber der Baruch, sein Schreiber oder Diener vielleicht, oder ich weiß nicht, wie man den bezeichnen soll, aber der Baruch, der nahm das Aufgeschriebene und rannte von Ort zu Ort und hat überall vorgelesen. Und dann am Schluss musste der Baruch sogar das Buch im Euphrat versenken. Es gibt also Weissagungen, die ganz erfüllt sind aus dem Buch Jeremia. Es gibt Weissagungen, die jetzt gerade erfüllt werden, also teilweise erfüllt sind. Und es gibt Weissagungen, die noch unerfüllt sind in dem Buch. Alleine mit diesen Aspekten, wenn man so eine Liste machen würde, kann man auch das Buch Jeremia und seine Prophezeiungen durcharbeiten. Zum Beispiel die wichtigsten Weissagungen, die schon ganz erfüllt sind, das war die Zerstörung Jerusalem. Das war, dass die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon, und da wo, wenn ihr das durchliest, den Jeremia, da wo Jeremia gesagt hat, 70 Jahre wird die Gefangenschaft dauern, und er hat das ganz genau formuliert. Da kamen alle anderen Propheten und haben, besonders dieser Hanania, da kamen die und sagten, es wird nur 2 Jahre dauern. Und ihr könnt alles liegen lassen, es wird nichts kaputt gehen, es wird alles in Ordnung sein. Und der König Zedekia, der hat sich riesig gefreut, nur 2 Jahre ist ja gar nicht so schlimm, ja. Und dann kam wieder der Jeremia und hat gesagt, ihr werdet euch wundern, 70 Jahre wird es dauern. Und dann heißt es auch im Buch Jeremia, und an der Erfüllung sieht man dann, wer war der wahre Prophet und wer war der falsche Prophet. Und deswegen, es ist sehr schwer, solche Dinge, auch Zahlen auszusprechen. Da musst du ganz gewiss sein, dass es nicht aus deinem Wunschdenken, aus deinem Herzen kommt. Denn du wirst gerichtet nach deinen Worten, die du im Namen Gottes sprichst. Und es hat sich erfüllt. Dann die Rückkehr aus der Verbannung hat sich erfüllt. Das haben wir ja vorher gehabt unter Nehemia und Esra. Der Wiederaufbau Jerusalems hat sich erfüllt. Das Gericht über Babylon damals, dass es zu Städte der Schakale und Wüste wird, hat sich erfüllt. Der neue Gnadenbund, den Gott geben wird durch einen Nachkommen Davids, das ist ja Jesus, war Nachkommen, direkter Nachkommen Davids. Und wir mit uns, die wir das Evangelium haben, das Neue Testament, die frohe Botschaft, wir sind Teilhaber dieses neuen Bundes mit Gott. Durch Jesu Blut sind wir eingetreten in diesen neuen Bund mit Gott, hat sich erfüllt. Und dann die Vereinigung Judas und Israels hat sich auch erfüllt. Du findest heute nicht eine Grenze in Israel, wenn du runtergehst, wo man sagt, so ab jetzt fängt Israel an und bis dahin gehen Juda. Es sind zwar noch dazwischen noch Samaritaner übrig und verschiedene Eigenschaften und verschiedene Stämme, aber die Vereinigung Judas und Israels hat stattgefunden. Und dann gibt es 2 teilweise erfüllte Weissagungen. Das erste, die Rückkehr der in aller Welt zerstreuten Juden in, es wusste nicht, was sie schreiben soll, in ihr Land oder in sein Land. Oder wenn ich Palästina sage, dann sagen wieder Leute zu mir, das sagen doch, das ist der heidnische Begriff, der wird da nicht geführt. Aber ich habe am besten gedacht, es gibt so ein schönes Lied, eine ganze Schallplatte von einem Engländer, einem gläubigen Engländer, die heißt His Land. Und ich denke, es ist sein Land. Und diese Rückkehr aus aller Welt zerstreuten Juden ist ganz groß im Gange, aber noch nicht abgeschlossen. Oder die zweite teilweise erfüllte Weissagung ist die Bekehrung der Juden zu ihrem Messias, also zu unserem Herrn Jesus Christus. Das ist auch teilweise erfüllt, aber nicht insgesamt. Die ganze Hinwendung durch diese Nöte, die in der Endzeit noch über Israel kommen, wird diese sich ganz erfüllen und die werden zu ihrem Schöpfer kommen. Denn Gott hat den Überrest nicht verstoßen, sondern das ist sein Volk, sein Land. Und es kommen auch noch unerfüllte Weissagungen drin. Die wichtigste ist die Aufrichtung des messianischen Friedensreiches, dieses 1000-jährige Reich, wo der Messias selber regieren wird. Und soweit zum Propheten Jeremia. Lies es durch, bis in 14 Tagen geht's dann weiter.
Dankeschön. 52 Kapitel.
Okay. Jesaja hat 66.
Okay, dankeschön. Bin ich auf Sendung? Lass uns aufstehen und wir wollen noch einen Chorus miteinander singen und Gott loben und preisen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns Verheißungen gegeben hast, die sich erfüllen, auch gerade in unseren Tagen. Und ich denke, gerade das, was wir hier von Jeremia gehört haben, wir sind mittendrin in einer Erfüllung der Weisheit Gottes. Und unsere Augen sehen, was Gott tut. Was Gott damals getan hat, hat man gesehen. Und was er jetzt tut, das sehen wir jetzt. Wir sind mittendrin. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Vater, ich danke dir, dass du uns einladest. Kommt. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Halleluja. Wir möchten heute unser Opfer aufnehmen, Schwester. Wir beten für dieses Opfer, wir segnen dieses Opfer. Wir segnen die Gaben, die das Volk Gottes zusammenlegt. Und ich danke allen, die was fürs Reich Gottes tun. Gott wird, Gottes Reich wird durch dich gebaut, durch dein Geld, durch deine Finanzen, durch deine Hingabe, durch deine Gebete, durch deine Liebe. Gottes Reich wird gebaut durch Menschen, die ein Herz für Jesus haben, ein Herz für den Himmel haben und die bereit sind, Schätze nicht für sich zu behalten, sondern ihr Herz zu teilen mit Gott. Ich kann an Gott glauben, aber das sieht keiner, das weiß niemand. Nur durch die Tat wird der Glaube lebendig. Durch die Werke wird der Glaube sichtbar. Vater, segne alle Gaben. Und wenn jemand da ist, der Gebet hat und eine Last hat und ein Anliegen hat, du kannst diese Anliegen hier nach vorne bringen und wir beten dafür. Es wird dafür gebetet am Samstag in der Gebetsstunde. Wir möchten es einfach Gott hinlegen und Gott weihen. Deine Not ist so heilig, dass es auch im Heiligtum bleibt. Und wir behalten diese Gebete, wir geben sie nicht ab oder werfen sie nicht weg vorerst, sondern wir heben sie auf, bis du die Antwort Gottes bekommst und bis die Antwort Gottes kommt. Wenn du eine Not auf deinem Herzen hast, schreib einen Zettel, bring nach vorne und einfach in diesem einen Gang, während du nach vorne kommst, leg dein Opfer, gib dein Opfer Gott ab und leg dein Gebetsanliegen. Und ich denke, es ist auch manchmal gut, du kommst nicht weiter. Bring dem Herrn ein Gelübde. Versprich dem Herrn, Herr, ich werde, wenn du mich segnest, wenn du das erfüllst und so weiter. Und schon im Glauben im Voraus ein Gelübde dem Herrn machen. Kannst auch machen. Und ich denke, das ist auch manchmal wichtig. Ich gelobe Gott, ich verspreche Gott. Herr, wenn du mich aus dieser Hölle, aus diesem Gefängnis, aus dieser Krankheit, aus diesem Elend, wenn du mich rausholst, ich verspreche dir. Mach Gott auch ein Versprechen. Auch das ist, so wie wir Gebete bitten und sagen, Herr, mach das, das und das, so können wir ein Gelübde bringen. Und dann bezahl dem Herrn auch dein Gelübde. Das heißt, erfülle es. Und sag, Herr, dann tue ich das. Wenn du mich aus Stalingrad rausgeführt hast, dann will ich dir dienen. Dann will ich dir gehören. Dann will mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So, wir beten und sagen Gott Dank für alles. Und wir preisen Gott. Und wenn du kein Gebetsanliegen hast, nur Dank hast auf deinem Herzen, bring dein Dankopfer zum Herrn. Und Gott möge alle Geber segnen. Halleluja. Gott liebt seine Kinder. Halleluja. Es ist gut sein im Hause Gottes. Amen. Praise Gott. Praise Gott. Maranatha, unser Herr kommt. Wir sind die letzte Generation und ich glaube, dass wir das sind, denn wir sind die Schnellsten, wir fliegen am höchsten, auf dem Mond gehen wir spazieren. Und du sagst ja, aber wo sind die Zeichen an Sonne, Mond und Sterne? Als der erste Mensch auf dem Mond landete und da haben mehr als 500 Millionen Menschen dieses Spektakel gesehen. Ist das nicht Zeichen? Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Jetzt zum Planeten fliegt man rüber oder dort und dort und so weiter. Wir fliegen an verschiedene Plätze und wir sind in der Endzeit. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit etwas Besonderes an seinem Volk tun wird. Mein Thema heute Morgen ist, Gott erwarte dich. Komm heim. Diese ausgestreckten Arme. Ich werde die Geschichte von dem verlorenen Sohn in einer ganz anderen Art und Weise betrachten, vielleicht wie du das noch nie gehört hast. Ich habe die Geschichte vom verlorenen Sohn als eine Schlüsselgeschichte in der Heilsgeschichte Gottes gesehen und betrachte das auch so. Gott wünscht sich dich, dass du wieder heimkommst. Gott wünscht sich seine Kinder, dass sie nach Hause kommen. Du bist willkommen daheim. Willkommen bei Jesus. Willkommen in den Armen des Vaters. Vielleicht noch etwas für die Entrückung. Wir sind so eingetrichtert und ich merke, wie falsch wir manchmal programmiert sind und wie schlecht man diese Sachen alle rauskriegt aus dem Kopf. Man ist gelehrt worden und die Gemeinde ist die Braut des Herrn. Geschwister, wir sollten da ein paar theologische Wahrheiten ganz neu beleuchten und die Bibel anschauen. Die Gemeinde ist nicht die Braut des Herrn. Jetzt bist du schockiert vielleicht und sagst, das habe ich noch nie gehört. Die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Er ist das Haupt und wir die Glieder. Und dann haben wir in der Bibel das Bild von Braut und Bräutigam. Wer ist die Braut, wer ist der Bräutigam? Und ich darf dir heute Morgen sagen, studiert die Bibel, ich habe keine Zeit, groß darauf einzugehen, aber diese heilsgeschichtliche Zusammenhänge richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass wir das schön auseinanderhalten. Wer ist die Braut und wer ist der Bräutigam? Jesus sagt, solange der Bräutigam bei ihnen ist, wird nicht gefastet. Der Bräutigam, die Braut ist Israel. Die Braut ist Israel, Tochter Zion. Und das geht wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift bis zur Apokalypse-Offenbarung. Und dann kommt das neue Jerusalem,
vom Himmel herab geschmückt wie eine Braut. Und wir werden diesen Moment der großen Vereinigung, der großen Versiegelung, der 144.000 und wo Gott sich Israel zuwendet, die Hochzeit des Lammes, wenn die Hochzeit des Lammes beginnt, dann ist es die Vereinigung zwischen Jesus und Israel oder der Gemeinde und Israel. Der Leib des Herrn, der Bräutigam und Jesus. So, wir sind mittendrin. Und das kann in unserer Generation passieren. Das kann passieren, noch während ich heute Morgen predige, dass das stattfindet, dass der Herr kommt, der Ton der Posaune erschallt. Wir werden denen nicht zuvorkommen, wie Paulus an die Thessalonicher schreibt. Aber das nur nebenbei, nur als Einstieg. Du wirst erwartet. Die Braut wird erwartet. Deshalb steht es, der Geist und die Braut sprechen kommen. Der Geist und die Braut, nicht der Bräutigam, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer da hört und sieht und versteht und so weiter, der spreche auch, komm. Und also der Bräutigam sehnt sich nach der Vereinigung seiner Braut. Und deshalb Paulus sagt, wenn er sagt, er will dem Herrn darstellen, eine Braut ohne Flecken und Runzeln, hat er nicht die Gemeinde gemeint. Deswegen ist er extra nach Jerusalem gepilgert. Deshalb hat er sich verbannen lassen und gelitten, damit etliche von seinem Volk gerettet werden. Und er wollte dem Herrn ein vollkommenes Heile Israel dem Vater darstellen. Deshalb war der Kampf um Israel. Und er hat alles getan, damit er auch Israel erlöse. Und das war das letzte Angebot. Zuerst einmal das erste Angebot an Israel war, dass Jesus kam. Und das zweite etwa 62 vor Christus, das, wo Paulus nach Jerusalem geht und dort verhaftet wird und dann gefangen wird und so, das war das zweite, nochmals ein Gnadenangebot an Israel. Und hier, ganz Israel ist aufgeregt, ganz Israel ist in Aufruhr. Paulus wollte Israel erreichen. Denn er ist gesandt als Zeuge, mir ist ein auserwähltes Werkzeug, sagt der Herr zu Paulus, als Zeuge vor den Nationen, Völkern und dem Volk Israel. Also beides gehört zusammen. Deshalb die Hochzeit des Lammes ist, wo Jesus und Israel vereint sein wird. Also die Entrückung ist jetzt als nächstes, dass der Leib Jesu zusammenkommt. Der Leib Jesu ist geteilt. Seitdem wir immer Abendmahl feiern und das Brot brechen, ist der Leib des Herrn zerteilt, zerrissen. Ein Teil ist oben und ein Teil ist unten. Und Paulus sagt auch, die wir leben, werden denen nicht zuvorkommen, die schon entschlafen sind. Und die entschlafen stehen zuerst auf dieser Teil und dann kommt der andere Teil und wir werden zusammengerückt. Denn der Herr Jesus ist gen Himmel gefahren auf dem Ölberg. Und wer blieb zurück? Die Gemeinde, die Jünger, seine Schüler, die zu seinen Füßen saßen, seine Worte hörten, seine Sendung hatten. So wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Die blieben zurück. Warum? Weil die noch einen Auftrag hatten. Die hatten noch den Heiligen Geist nicht empfangen. Und so weiter. Und dann sagt der Engel, dieser Jesus, den ihr gesehen habt, geht Himmel wiederfahren, der wird wiederkommen. Der wird wiederkommen. So, dieser Jesus ist unser Jesus. Und es ist interessant, dass gerade jetzt in dieser Zeit so eine große Messias-Erwartung ist. Und du wirst erwartet. Es gibt ein Lied, ich habe Christiane gefragt, ob sie das kennt. Meine Frau habe ich auch schon gefragt. Wir kennen das alles sehr gut, aber mit dem Singen hapert das so. Komm heim zum Abendmahl. Dieses Lied, also das ist ein altes Lied von früher, das man so gesungen hat, wo man Heimweh hatte. Heimweh nach der Heimat, Heimweh nach zu Hause. Komm heim. Und da ist erzählt in diesem Lied, du spielst da draußen, die Abendschatten fallen schon, die Mutter ruft, komm heim. Die Abendschatten fallen, die Zeichen geschehen ringsherum um uns und der Vater oder die Mutter ruft uns, komm heim. Sind wir die letzte Generation? Hört also diese Kassetten an. Ab 2007, das hat Gott mir ins mein Herz gegeben, deshalb habe ich auch meinen Kontakt in diese Richtung geschrieben, wird ein neues Kapitel der Weltgeschichte geschrieben. Und ich möchte gerne ein falscher Prophet sein. Ich möchte gerne, dass es das nicht stimmt. Ich möchte gerne, dass das nicht passiert. Aber wenn ich so die Zeichen der Zeit beobachte, wenn ich sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes bin, wenn ich sensibel bin für das, was im Nahen Osten passiert, was sich dort im persischen Golf zusammenbraut, was im Iran sich zusammenbraut und so weiter, wenn ich das alles sehe, es wird sein. Ich möchte gerne, dass es nicht ist. Aber du weißt, wie bei den Propheten ist, die müssen Dinge proklamieren, sagen, die noch gar nicht da sind, die aber kommen werden. Und vielleicht schaltest du da eines Morgens die Nachrichten ein und es ist schon alles passiert. Ich weiß noch, als der 11. September war, ich bin nach einem Seelsorgegespräch, fahre ich weg, höre die Nachrichten, denke, das gibt's nicht. Ruf meine Frau an, was ist im Fernsehen? Siehst du was im Fernsehen, was da passiert ist? Sie schaltet ein, die Türme brennen. Dann, sie geht zum Arzt, erzählt ihrem Arzt, wo sie dort war, gerade wo sie gerade hin musste. Dann sagt sie, also der Anschlag. Und so weiter. Der sagt, das glaube ich nicht, das kann nicht möglich sein. Und es war doch möglich. Über Nacht werden Dinge sich verändern. Heute geht es alles schnell. Was früher Jahrtausende brauchte, geht es heute in Wochen oder Tage oder Stunden sogar. Es geht ganz schnell. Was wir erlebt haben jetzt in München, dass der Putin wieder den Kalten Krieg eingeläutet hat. Geschwister, wir denken, wir haben Frieden. Die Gefahr wird ganz schnell kommen. Und das Verderben wird ganz schnell kommen. Deshalb lasst uns bereit sein, alle Zeit, wenn wir den Ton der Posaune hören, dass wir sofort merken. Es wird so ein Ereignis sein, was bevorsteht, wie 1989, als die Mauer fiel, oder wie wir vor Christus und nach Christus haben. Eine neue Zeitgeschichte wird sein. Etwas liegt in der Luft. Wenn du vernünftig bist und ein bisschen sensibel bist und betest und im Heiligen Geist bist, du spürst, da liegt etwas in der Luft. Gott wird wieder Geschichte schreiben. Glaubt ihr das? Gott wird wieder Geschichte machen. Und zwar die biblische Geschichte, die noch unerfüllte Geschichte, wird sich erfüllen. Und was mit uns? Mich interessiert nicht die Welt. Die Welt kann bleiben, was sie ist. Die interessiert sich bisher für mich nicht und ich interessiere mich auch nicht für sie groß. So, ich lebe mein Leben und jeder muss selber sterben, wird allein geboren oder kommt allein zur Welt und jeder muss allein auch die Welt verlassen. Was ist mit mir? Lass uns dieser Frage nachgehen. Die Bibel spricht von der Endzeit, von der Zeit der Drangsal. Weißt du, was Drangsal ist? Wir verwenden gerne das Wort Trübsal. Das ist also depressiv. Das geht von oben nach unten. Aber Drangsal ist, du wirst geschoben. Du wirst in der Enge getrieben. Das ist die Zeit der Not, des Elends, der Knechtschaft. Man wird drangsaliert. Das Bild, das mir Gott heute Morgen zeigte beim Beten. Da ist der, ich sah den Teufel regelrecht den Beelzebub mit Hörnern und wie der auch immer ausgesehen hat. Sah ich mit so einer Maschine hier stehen, irgendwo, stehen so im freien Raum mit so einem Gebläse. Mit mächtigen Gebläse und hat gerade auf das Kind Gottes, auf den Seele, die Einzelnen, die einfach den Weg zum Herrn wollte, auf dem abgezielt. Und das Kind Gottes sagt, wo kommt dieser Wind? Sonst ist alles ruhig um mich, aber da dieses Gebläse. Und der Feind verfolgt, nur dich verfolgt er mit diesem Gebläse. Aber der Herr sagt, ich halte meine Hand über dich. Der Herr Jesus hat ganz andere Stürme gestillt. Und der Herr Jesus ist Meister im Stürmestillen. Halleluja, kannst du Amen sagen? Auch in die Endzeitstürme. Er ist Meister in stillende Endzeitstürme. Eine Drangsal. Weißt du, die ganzen Schikanen, die wir heute erleben, Mobbing. Und die ganze Missbildung, das Volk Gottes wird schikaniert und schikaniert und schikaniert. Du hast bald Angst, Kind Gottes sich nennen zu dürfen oder dich einfach als Kind Gottes auszugeben. Dir wird alles vergehlt, du wirst gekränkt, dich ärgert alles. Und du sagst, oh Gott, wann wird das alles zu Ende? Wir haben von der Entrückung gehabt. Weißt du, der Entrückung muss auch einem schmackhaft gemacht werden. Dass wir eine Sehnsucht bekommen. Herr, ich habe die Schnauze voll, mir reicht, ich will nicht mehr. Komm heim, Herr Jesus. Oder komm mir entgegen, hol mich ab. Es muss uns so Prügel, die kommen, dass wir eine Sehnsucht bekommen. Aber weißt du, solange uns alles gut geht, Heizung, Licht, Strom, Wasser und so weiter, wo noch alles da ist und Straßen schön geräumt und alles perfekt und so weiter. Ja, da haben wir keine Sehnsucht nach dem Himmel. Aber wenn wir in der Drangsal hineinkommen, es wird immer enger. Die Welt wird bald atmen verboten und du musst sogar für die Luft noch bezahlen. Drangsal, das Volk Gottes wird in die Enge getrieben. Und ich sage euch, wenn ich der Kinder Gottes, wenn ich so die Seelsorgegespräche führe und Anrufe höre, bekomme und so weiter, die Gotteskinder sind so in Enge. Und zwar gesundheitlich, finanziell, geistig, moralisch. Du kannst deine Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Eigentlich sollten wir unsere Kinder von der Schule abmelden. Mit 16 Jahren müssen sie ausprobieren, wie Sex ist und aneinander erzählen, wie Sex funktioniert. Die kriegen nicht nur Kondome. Wir sind in der Endzeit, Leute. Oder hier, Peter hat mir erzählt, dass die Kinder Harry Potter als Lektüre bekommen zum Lernen für Deutschunterricht. Weißt du, du kannst deine Kinder schonen und bewahren und sagen, ich will meine Kinder nicht ins Verderben schicken. Bei uns gibt's das alles nicht. Der Lehrer muss im Deutschunterricht hier in Berlin Harry Potter durchnehmen. Hokus Pokus. Ganze Zauberei. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. So steht es in der Bibel. Und zwar nicht nur wegen dir, sondern wegen deiner Nachkommen. Deine Kinder könnten nicht mehr gerettet werden. Ich habe Angst und ich bete. Ich muss für mich nicht beten, aber ich bete für meine Enkel. Herr, die gehen in eine Welt, die voller Teufel ist. Voller Dämonen ist. Und was noch alles kommt, Umweltverschmutzung und so weiter, das ist gar nicht mitgerechnet. Drangsal. Aber was ich sagen will heute Morgen ist, der Tag kommt, und er könnte in diesem Jahr anbrechen oder eingeläutet werden, wo das Volk Gottes, Israel und Gemeinde wieder im Mittelpunkt steht. Und es steht. Es steht. Seitdem es den Staat Israel gibt, seitdem Herzl, seitdem das Buch Judenstaat geschrieben hat, ist Israel aus der Weltgeschichte nicht mehr wegzudenken. Und weißt du, was Israel heißt? Gott kämpft. Gott kämpft. Gott kämpft. Gott kämpft um den Planeten Erde. Gott kämpft um seine Kinder. Gott versucht noch so viel wie möglich zu retten und rauszuholen. Und ich möchte aus Lukas Kapitel 15, ich werde es nicht lesen, das gebe ich dir als Hausaufgabe auf, Kapitel 15, Lukas Evangelium von Vers 11 bis 32, das Bild des verlorenen Sohnes. Und da ist die Heilsgeschichte symbolisiert, Juden und Christen. Zuerst einmal, lass mich mal ein paar Symbole einfach daraus holen, Juden und Christen. Auf der einen Seite Juden, auf der anderen Seite Christen, der ältere und der jüngere Sohn. Der jüngere Sohn ist ausgezogen, hat den Vater verlassen, hat das Gesetz verlassen, Moses verlassen und so weiter. Das ist eine Geschichte für sich selbst. Israel ist beim Gesetz geblieben, was es auch immer war, auch wenn es Pharisäertum war und so weiter. Sind beim Gesetz geblieben, bei der Tradition geblieben, beim Alten geblieben und so weiter. Und treu gedient. Vater, der junge Sohn und der alte Sohn. Und der junge Sohn kommt und sagt, gib mir mein Erbe. Und der Vater ist so gutmütig und zahlt dem Jungen alles aus. Weißt du, was die Christen gemacht haben? Sie haben Israel bestohlen, den Vater bestohlen. Gib mir mein Erbe. Christen haben alle Segnungen, die Israel zugesprochen worden sind, für sich genommen. Und deshalb, wir müssen sehr aufpassen, wir sind Diebe und wir wissen nicht, dass wir Diebe sind. Es gibt, wir die Bibel lesen, wir müssen die Bibel richtig teilen. Und einer meiner Grundsätze ist, ich glaube an die ganze richtig geteilte Bibel. Ich glaube nicht an die ganze Bibel. Ich glaube nur an die ganze richtig geteilte Bibel. Und die ganze richtig geteilte Bibel besteht. Da gibt es Weissagungen, die gelten für alle Menschen. Verheißungen. Da gibt es Weissagungen, die gelten nur für bestimmte Leute. Für Abraham, Jakob und Isaac und so weiter. Für die bestimmte Personen. Da gibt es Weissagungen, die gelten nur für Israel. Und dann gibt es Weissagungen, die gelten nur für die Gemeinde. Und wir müssen deshalb schön sauber auseinanderhalten. Und deshalb, wir kommen in Teufelsküche, wenn wir Verheißungen nehmen, die nur für das irdische Volk gelten und nicht für das himmlische oder für das himmlische Volk gelten und dann umsetzen auf das irdische Volk Gottes. So, wir müssen an die ganze richtig geteilte Bibel glauben. Aber Israel ist beklaut worden. Die Christen zahlen mir mein Erbe aus und dann sind wir abgehauen. Dann sind wir nach Rom marschiert, nach Germanien marschiert, nach Irland marschiert, nach USA marschiert und jetzt kommen die Freikirchen wieder zurück. Von dort und sind wieder in Deutschland. So, der Vater ließ den jüngeren Bruder zurück, den jüngeren Bruder ziehen und machen und so weiter. Und dann kommt der ältere Bruder zurück. Und es ist interessant, der ältere Bruder bleibt plötzlich im Regen stehen. Der Vater, als der jüngere Sohn nach Hause kommt, kümmert er sich absolut nur um den Jüngeren. Macht das größte Fest, gibt ihm neue Kleider, wäscht ihm die Füße, salbt ihn und so weiter. Der jüngere Sohn hat doch alles verpasst in der Fremde. Und der Vater investiert jetzt alles noch an dem Sohn. Ich will nicht mehr groß auf die Geschichte eingehen, noch der jüngere Sohn und so weiter. Details vielleicht so im Fluss irgendwo nachher noch. Aber das sind wir Christen. Der jüngere Sohn, jetzt lass uns mal dieses Bild strapazieren und lass uns dieses Bild als den jüngeren Sohn nehmen. Die Kirche, was ist aus der Kirche geworden? Nach 300 Jahren Staatskirche. Was ist aus der Kirche, aus der Gemeinde Jesu geworden? Nach 1000 Jahren. Verstehst du? Wie weit wir dann vom Glauben abgekommen sind, vermischt von Mittelalter und Heidentum und so weiter. Und dann kommt diese katholische Kirche, dann kommt die protestantische Kirche, dann kommt Religion, dann kommt Staatschristentum. Wir haben alles verprasst. Die ganzen Verheißungen, die mussten wieder mühselig neu entdeckt werden. Taufe musste wieder neu entdeckt werden. Heiligung musste neu entdeckt werden. Geistestaufe ist erst in diesem Jahrhundert neu entdeckt worden. Oder im letzten Jahrhundert so. Verstehst du, es muss wieder alles neu entdeckt werden. Der Vater musste neu den verlorenen Sohn, als er nach Hause kam, einkleiden. 1500 Jahre war alles futsch. Wir haben alles verspielt, wir haben Kompromisse gemacht. Und meine Lieben, wir müssen sehr aufpassen, Gottes Offenbarung war hebräisch. Samuel, ist das nicht gut? War hebräisch. Gottes Offenbarung war hebräisch und wir haben mit Hellenismus vermischt, mit Griechentum, mit Latiner, mit Römer. Wir haben das alles so vermischt und das ist so diese Mischreligion geworden, mit Germanien. Weißt du, dann kommt Martin Luther und übersetzt dann statt Palmen Eichen. Und Palmen und Eichen sind zwei Paar Stiefel, sind ganz anderes Holz. Und du siehst, wie war, oder mit Passa und Ostern. Und wir können da alles Mögliche noch nehmen, was da hier so verdreht und verzerrt worden ist. Und wir haben ein ganz anderes Evangelium plötzlich. Ganz andere Konzentration. So, alles verprasst bei den Hurern. Das ist diese Geschichte, praktisch, wo alles verprasst worden ist. Bei den Schweinen landet dann dieser gute Mann beim Bau und dem war nicht einmal erlaubt, oder der erlaubte nicht mehr, dass er seinen Bauch füllte. Und weißt du, wo ist die Christenheit heute gelandet? Beim Materialismus. Beim Materialismus. Da ist die Christenheit gelandet. Er wollte nur noch seinen Bauch füllen und das war ihm nicht erlaubt. Die Bibel sagt, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und wir müssen aufpassen, da wo der Teufel die Gläubigen umwirbt, wo der Teufel Kapital aus den Gläubigen schlagt, wo der Teufel Geld versucht zu verdienen und so weiter, wo der Teufel gierig nach einem ist, da ist was dran. Hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Auf der einen Seite, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Auf der einen Seite ist der Teufel hinter uns her und auf der anderen Seite wartet der Vater auf uns. Auf der anderen Seite wartet der Vater auf uns. So, Christen, das sind wir jetzt, dieser jüngere Sohn, wir kommen nach Hause und es geht jetzt um uns. Die Entrückung findet zuerst statt und dann wird sich der Herr Jesus, der Volk Israel, sich offenbaren und zeigen die Wunden, die sie gestochen haben. Und sie werden erkennen, das ist doch unser Bräutigam, unser Heiland, unser Meister, unser Geliebter, der pure, reine Jude, den es je gegeben hat. Das ist doch unser Herr! Und sie werden zu Füßen fallen und ihn anbeten und ganz Israel. Und Israel wird errettet werden und weißt du, die Not in Israel wird kommen. Die Not in Israel wird so stark sein, dass die Leute, da war Holocaust, nur Kinderspiel, Spaziergang. Die Not in Israel wird so groß sein und dann wird Israel zum Herrn schreien. Und immer wenn Israel zu Gott geschrien hat, hat Gott Errettung geschenkt. In Ägypten, sie schrien zum Herrn, Moses kam als Erlöser und Befreiter und so weiter. Die Not, dass sie von Amerikanern, von Russen, von Deutschen, von Europa, von allen guten Geistern verlassen sind, die Not wird so groß sein, dass Israel allein auf sich selbst mit den paar Männchen steht. Und mit einem Überrest. Und die werden zum Herrn schreien. Und in diesem Moment, wo sie zum Herrn schreien, wird Gott eingreifen. Das ist mein Glaube, das ist meine Überzeugung. Und das wird der Moment sein. Auch die ganzen Christen, die werden Israel nicht helfen. Denn sie sind so mit ihrem Materialismus, so mit ihren, dass sie ihre Fälle in sicherem und trockenen haben und so weiter, so besorgt, dass sie die Massenchristen, der Vatikan wird auch nicht helfen, Israel. Ihr müsst niemand glauben, dass irgendeine Nation Interesse hat an Israel. Am Volk Gottes hat noch nie eine Nation, irdische Nation Interesse gehabt. Die wollen immer nur aussaugen, ausnützen. Auch nicht an den Kindern Gottes. Die wollen uns nur ausnützen und aussaugen. Deshalb auch, was meine Frau sagte von den falschen Propheten. Wir sind auf dem Heimweg. So langsam kommt Gemeinde und das alles zusammen. Das Ende kommt zum Anfang zurück. Das ist so der Schlüssel der Prophetie. Wie es am Anfang war, so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Und Gott will uns helfen, uns entgegenkommen. Und der Bräutigam, er verzog eine Weile. 2000 Jahre warten wir schon und fragen uns, wo ist die Verheißung und so weiter. Fremde Mächte haben kontrolliert, sowohl die Gemeinde als auch die Israel etc. So, wann wird der Herr sein Reich aufrichten? Und wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Und wir beten im Vater unser, erlöse uns von dem Übel. Das ist Antichrist. Das ist Antichrist, der Sohn der Sünde. Wir sind in die Falle gegangen, wir haben unser Erstgeburtsrecht vielleicht verkauft und so weiter, aber der Herr will uns helfen, dass wir wieder errettet werden. Was wir dieser Tage erleben, ist ein Aufleben des Fundamentalismus. Lass uns überdenken, was wir wollen. Aber wir erleben ein Aufleben des Fundamentalismus. In der Endzeit wird eine große Scheidung sein zwischen Licht und Finsternis. Feste und Himmel und Erde und praktisch eine große Scheidung sein. Und wir erleben, dass plötzlich sich Leute, und so wie der verlorene Sohn sich in der Fremde erinnert, dass sie plötzlich sich erinnern, ich habe doch noch einen Vater. Wir haben doch noch einen Gott. Wir haben noch eine Verheißung. Wir haben noch die Bibel. Wir haben das Wort Gottes. Und plötzlich schreien sie zum Herrn. Eine Erinnerung an die Verheißung. Und wir werden also durch dieses Wirken, dass wir sich plötzlich auf unsere Wurzeln sich besinnen. Auf unseren Ursprung man sich besinnt, obwohl Israel oder Gemeinde, dass man sich auf die Wurzeln besinnt. Und plötzlich schreit man zu Gott, sowohl die Israeliten als auch die Christen, komme bald, Herr Jesus, oder Herr, komme, Herr, greif ein. Und das Fundamentalismus wird aufleben. Menschen werden sich auf Gott besinnen. Sie werden viele Errungenschaften unserer Zeit, was sie sagen, also wunderbar, Globalismus oder Globalisierung, wunderbar, über Bord werden sie werfen. Sie werden auf die neue Weltordnung pfeifen. Die ganze neue Weltordnung, die von den Supermächten da propagiert wird, vom Quartett gespielt wird und so weiter. Du siehst, wir sprechen vom Quartett. Und man will also spielen ums Land Gottes, um Israel. Und jede Nation hat sich noch die Hörner ausgerannt, die sich an Israel vergriffen hat. Und jetzt auch Europa, auch Deutschland gehört dazu. Und Frau Merkel ist vorne an. Die werden so viele Dinge über Bord werfen. Einfach, lasst Politiker machen. Christen, und das wären gläubige Menschen. Es ist nicht in Israel so, Abraham oder Samuel, dass das orthodoxe Juden ihre Pässe verbrennen und sagen, wir wollen mit diesem Staat Israel nichts zu tun haben. Das ist nicht der Staat Gottes. So ist es. In Israel gibt es eine ganz große Bewegung. Und das sind keine Christen, das sind Juden, die nicht den Staat anerkennen, weil sie sagen, das ist von Freimaurern gegründet oder von Amerika unterstützt und so weiter. Es ist nicht der Staat. Und es ist mit dem falschen, Martin Buber hat gesagt, Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Das sagen diese Leute. Das ist diese Geschichte. Und die warten, dass der Messias, der Erlöser, kommt und den Staat ausführt. Da wird es keine Kämpfe mehr geben. Da wird es keine Spannungen geben. Da wird Friede sein unter den Völkern. Das Lamm wird beim Löwen schlafen. Ist das nicht herrlich? Das wird sein. Und wir, weißt du, die pfeifen auf die ganzen Quartette. Lass die Quartette spielen, so viel sie wollen. Sie werden pfeifen auf die sexuelle Freiheiten, die sie bekommen haben, die Fundamentalisten. Und du siehst, die Welt versteht nicht. Da gibt es eine Bewegung in Amerika, wahre Liebe wartet. Und die können nicht verstehen, dass junge Leute warten, bis sie heiraten und dass sie rein in die Ehe gehen. Sonst ist die Ehe versaut. Und da machen sie auch bei uns immer wieder Sendungen. Wie kann man? Und junge Leute stellen sich dazu, stellen sich klar und die sind verpönt in unserer Gesellschaft. Wahre Liebe wartet. Und ich unterstütze diese Bewegung. Ich denke, das ist eine saubere Bewegung. Egal von wem es auch ist. Unmoral und Materialismus wird über Bord geworfen werden. Plötzlich besinnt sich der verlorene Sohn. Ich habe doch alles verloren. Wohin, siehst du, wo mich die Freiheiten gebracht haben? Die ganzen Religionen werden über Bord geworfen. Und jetzt passiert es, dass alle großen Konzerne, Gewerkschaften, Großkirchen, alle pleite gehen müssen. Die haben nichts mehr zu sagen. Dass noch Gewerkschaften noch ein bisschen zu Wort melden und Kompromisse schließen und Verträge abschließen, ist nur noch, die haben Angst, sonst schwimmen ihnen die Fälle davon. Sie sind am Ende. Alles, was groß ist, ist am Ende. Das ist eine Sache, was Gott gesagt hat. Als es am größten war, brach es zusammen. Daniel. Als Russland am größten war, brach es zusammen. Und Amerika wird genauso zusammenbrechen. Als es am größten war. Das ist ein anderes Bild. Ich habe keine Zeit dafür zu predigen. Andermal, wenn ich wieder predige, nach der Evangelisation, werde ich diese Dinge hineinfließen lassen. Ich denke, es ist wichtig, dass ihr jetzt informiert seid, was passiert. Als nächstes passiert. Sie werden ganze Organisationen über Bord werfen, die ganze Vernetzung über Bord werfen, die Ökumene über Bord werfen. Danke. Was hat uns gebracht? Was hat uns die Ökumene gebracht? Kompromisse mit der Kirche und mit der Kirche und mit der Kirche. Die reden, aber sie tun es nicht. Weißt du, die wahre Einheit der Gemeinde Jesu kann nur der Heilige Geist bewirken. Und nicht irgendwie eine Organisation, Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen oder wer es auch immer ist. Nur der Heilige Geist bewirkt wahre Einheit. Und wahre Gläubige, die finden zusammen, glaub mir das. Da brauchst du keine Organisation. Plötzlich auf der Straße, die sehen dein Fischlein und die sagen, wo schwimmst du hin? Ich schwimm dir nach. Oder du spürst, der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, der da drüben ist auch ein Kind Gottes. Ohne einen Heiligenschein. Du brauchst keinen Heiligenschein, um den zu erkennen. Du spürst. Oder wie Bettel durch die Gegend mal gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob sie dort diesen Spruch hat. Jesus. Und die ist so auf diesen Jesus-Emblem da so angesprochen worden. Ich weiß nicht, ob du das noch hast, aber das Ding war so ein gutes Zeugnis, so ein gutes Mittel. Und noch mit Glitzersteine. Also, Jesus. Wo hast du das her? Wo hast du das her, Schwester? In Amerika. Die Amerikaner haben sowas. Okay. Die haben auch nicht mehr. Die haben auch Jesus abgeschafft. Die wollen auch mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Nein, aber das ist doch ein so schönes Zeichen, Jesus. Ja, genau, das glaube ich dir. Wenn du mal findest, so Jesus und so weiter, dann besorg gleich ein paar mit für unsere Geschwister. Wir wollen uns zu erkennen geben. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es wird eine große Bekenntnisbewegung geben. Glaub mir das. Dass Menschen sich plötzlich zu Jesus bekennen, in allen Kirchen, Denominationen und wo es auch immer sein mag. Wir werden plötzlich an den Vater erinnert, wie der verlorene Sohn, der erinnert sich. Oh, ich habe den Herrn verlassen, bin vom Weg abgekommen. Oh Gott, verzeih mir. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Geschwister, ich glaube 2007, ich kriege so viele E-Mails und ich bin überrascht, was die Leute mir so in den USA, Australien und sonst noch wo schreiben oder andere Länder. Leute bringen Sachen, ich habe diese Offenbarung. Aber das Interessante ist, Leute in einer Gebetsversammlung, heute Morgen habe ich ein E-Mail bekommen, Leute in einer Gebetsversammlung haben gesagt, 2007 wird ein großartiges Jahr werden. Für den Herrn, für die Gläubigen, nicht nur für die Welt. Die Welt wird zittern, aber die Gläubigen werden jubeln. Wir haben lang genug gezittert, Geschwister. Wir sind lang genug in Bedrängnis gewesen. Es wird die Zeit kommen, wo das Volk Gottes triumphiert, auch über die Gottlosen und die gottlosen Systeme. Wir sind nicht schadenfroh über die Menschen, das wollen wir nicht. Aber über die Systeme, was sie aufgebaut haben, Turm zu Babel etc., was dazu gehört, diese Spitze. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir sind die Reichsten, wir sind die Mächtigsten. Gott wird sie von den Thronen stürzen. In der Bibel heißt es, und wenn du dein Nest bauen würdest auf den Sternen, ich will dich von dort hinabstürzen. Und die Welt wird einen großen Zusammenbruch erleben. So, das ist alles, wenn du genau hinguckst, ist alles nur ein Kartenhaus und nur ein Bläschen, ein kleines Windchen und dann klappt es zusammen und wir werden einen Dominoeffekt haben in den Zusammenbrüche. Da muss nur eine Nation ausscheren, da muss nur eine Nation Dummheit machen, da muss nur ein Verrückter irgendwo mal auftreten. Irgendwo und wir haben einen Dominoeffekt, die ganze Welt stimmt nicht mehr. Und es geht schneller, es gibt genug Verrückte und es gibt genug Wahnsinnige. Gott wird sein Volk heimholen. Halleluja. In 1. Mose 16, Vers 13, zwar in einem anderen Zusammenhang, ich ziehe das Wort aus dem Zusammenhang raus, da sagt Gott zu einem Menschen, du bist, oder ein Mensch sagt zu Gott, du bist Gott, der nach mir schaut. Du bist Gott, der nach mir schaut. Kannst du dir vorstellen, jeden Tag, du sagst guten Morgen, lieber Heiland, aber jeden Tag noch, bevor du aufwachst, bevor du aus dem Bett steigst, steht der Herr Jesus und guckt, na, kommt er mir entgegen, kommt er mir nicht entgegen? Macht er sich auf mir entgegen oder nicht? Du bist ein Gott, der nach mir schaut. Du bist ein Gott, der nach mir schaut, der mich im Auge behält, der mich nicht vergisst, der mich nicht aufgibt, der mich nicht loslässt, der mir nachgeht, der sich um mich kümmert. Du bist ein Gott, der sich an mir interessiert. Du bist ein Gott, der mich wichtig nimmt. Du bist ein Gott, der mich ernst nimmt. Du bist ein Gott, der mich erwartet. Du bist ein Gott, der mich liebt. Du bist ein Gott, der mich braucht. Das ist dieser Gott, der dich auf dich wartet wie der Vater auf den verlorenen Sohn. Und du bist ein Gott, der mich versteht. Sei mir ganz ehrlich, gibt es auf diesem Planeten Erde einen Menschen, der dich wirklich versteht? Selbst wenn du verheiratet bist, selbst wenn du Kinder hast, weißt du, dein Mann, deine Frau, die können dich verstehen, aber nur 10%. Das, was innen drin ist, versteht sowieso keiner. Sieht nicht einmal einer. Dich kann nur einer verstehen. Das ist der Vater im Himmel. Dich kann nur einer verstehen. Und wenn du das begriffen hast, dann wirst du nicht mehr so sehr um das Verständnis der Menschen werben. Bitte versteh mich, bitte hör mir zu, bitte nimm dir Zeit für mich. Du weißt, mein Vater im Himmel wartet schon Jahrzehnte. So alt wie du bist, so lange wartet Gott schon auf dich. Halleluja. Ich mag. Weißt du, ich habe euch gewarnt, wenn ich anfange von der Endzeit zu predigen, ich höre nicht, kann ich nicht mehr aufhören. Aber eine Krankheit. Gott ist unser Schicksal nicht gleichgültig, ihr Lieben. Gott ist interessiert an unserer Entwicklung und auch an unserer Vollendung. Auch wenn wir vom Weg abgekommen sind, er wartet auf uns. Er will dich haben. Dich. Mich, uns. Vielleicht traust du dich nicht nach Hause zu kommen. Hast Angst, weil du vom Weg abgekommen bist. Aber Gott wartet auf dich. Du sollst anfangen, dich selbst wichtig zu nehmen. Weißt du, der Mensch, dieser verlorene Junge draußen in der Fremde, der hat jede Selbstachtung vor sich selbst verloren. Er ist beim Schweinen gelandet. Muss vorstellen, für den Juden ein Verbrechen. Nicht nur Schweinefleisch zu essen, sondern Schweine zu hüten. Das ist Götzendienst, das ist Heidentum, das ist Unreinheit, das ist Schmutz, das ist Dreck. So weit ist er gelandet. Da ist, wenn jemand von uns in der Gosse landet, da ist noch ein Heiliger. Aber jetzt bei den Schweinen gelandet. So tief ist der Kerl gefallen. Keine Selbstachtung. Vielleicht hast du auch keine Selbstachtung. Und das ist das Problem, warum so viele Menschen so unglücklich sind in der Erlösung. Du solltest dich freuen. Gott hat mich angenommen. Gott hat mich angenommen und ich bin in seiner Hand und niemand kann mich aus seiner Hand reißen.
Oh, du sagst vielleicht, wer will mich schon? Wer braucht mich schon? Wen interessiert es, wie es mir geht? Wer betet schon für mich? Wer steht schon hinter mir? Wer versteht mich? Wer liebt mich noch? Du bist vielleicht schon so tief gesungen, dass du jede Form von Selbstachtung verloren hast. Gott liebt dich. Halleluja. Gott liebt dich. Auch wenn das Bild vom Vater zerstört wurde, du kein Zuhause mehr hast, erinnere dich beim Vater. Hier, Urchristentum. Damals, als Israel und die Aposteln und die Gemeinde, die aus den Heiden, die aus den Juden, als sie noch zusammen waren, da geschahen Zeichen und Wunder, das war fantastisch. Das ist die Zeit, nach der wir uns sehnen. Apostelgeschichte 1 bis 5, wo die Heiligkeit Gottes unter seinem Volk noch war. Beim Vater, da hatten wir es gut. Mein Vater hat Brot die Fülle. Wir wollen wieder die Segnung des guten Gottes, des guten Vaters entdecken. Hol diesen Vater aus dem Unterbewussten wieder rauf. Wir alle tragen so ein Monogramm Gottes in uns. Durch das Kollektiv, was meine Frau sagte, Babel, durch das Kollektiv Zivilisation haben wir das alles verloren, verspielt. In diesem Quartett wird noch weiter verspielt. Vor lauter Sorgen haben wir vergessen, wie es weitergehen soll mit uns. Aber bei deinem Vater, da warst du sorglos. Die Urgemeinde, und sie hatten keinen Mangel. Die Urgemeinde, sie hatten alles gemeinsam. Da gab es keine Trennung, keine Spaltung und so weiter. Bei meinem Vater, da ging es noch gut. Und dann das Weggehen. Mein Vater wartet auf mich. Nicht nur deine Mutter, sondern dein himmlischer Vater wartet auf dich. Weißt du, wir haben so merkwürdige Geschichten in der Bibel. Ich frage mich manchmal auch, warum. Ich lese die Bibel total anders. Ich lese die Bibel von links oder von rechts oder von hinten oder von oben oder von unten. Also aber nicht nur von vorne. Ich lese so quer die Bibel, mal als Quereinsteiger. Du solltest mal die Bibel als Quereinsteiger lesen. Abraham hat 100 Jahre auf seinen Sohn Isaac gewartet. Muss vorstellen. Genau das Gleiche. Gott wartet 100 Jahre auf dich und mich, Bruder, Schwester. 100 Jahre hat Abraham auf seinen Sohn Isaac gewartet und nicht aufgegeben. Er ist schwach geworden dazwischen. Aber er ist nicht aufgegeben. Er wusste, Gott wird sein Wort einlösen. 100 Jahre wartet Abraham auf seinen Sohn Isaac. Gott wartet auf unser Heimkommen, bis es nicht mehr geht. Und selbst wenn es das nicht mehr geht, er wartet weiter. Er wird noch kommen, selbst als Leiche. Er wird heimkommen. Er wird nicht in Ägypten liegen bleiben. Und er wird sein Grab nicht bei den Gottlosen finden. Er wird heimkommen. Ich will meinen Sohn zu Hause sehen. Gott will dich in den Arm nehmen. Er will dich drücken, küssen und dich lieb haben. Er wartet auf dich. Auch wenn für dich der Vater erledigt ist. Aber du bist für den Vater nicht erledigt. Gott bejaht dich heute Morgen. Und wenn er dich bejaht und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wenn Gott sich zu dir bekennt, wer bist du? Und wer kann dich verdammen? Wer kann dich anschuldigen? Wenn Gott sich zu dir bekennt. Der verlorene Sohn zeigt uns, der Vater ist der Ausweg. Der Vater ist die Lösung. Und dieser Heimweg, ich will mich aufmachen. Er ist nicht sitzen geblieben. Weißt du, nur noch bei guten Vorsätzen. Jemand hat einmal gesagt, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit lauter guten Vorsätzen. Es reicht nicht aus, nur gute Vorsätze zu machen. Er sagt, ich will mich aufmachen. Und sofort auf der Stelle ließ er den Schweinezock zurück und macht sich auf. Macht sich auf zu seinem Vater. Und geht nach Hause. Und je näher er kommt, wie wird mich mein Vater empfangen? Wird er mich annehmen? Wird er mich verprügeln? Wird er mir was vorrechnen? Wird er mich verdammen? Wie wird er mich behandeln? Und dann kommt dieser Moment. Vater! Vater! Und schon wird er abgewürgt. Er wollte sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Und bevor er konnte nur Vater sagen. Und Bruder und Schwester, du kannst vielleicht auch nicht viel beten. Und du kannst auch nicht viel erzählen. Was willst du Gott alles erzählen, vorgaukeln und vormachen? Er weiß sowieso schon alles. Du musst nur Vater sagen. Vater. Vater! Und schon die Gurgel zu. Kriegst keine Luft. Was wolltest du sagen? Ich hab dich lieb. Du hörst die andere Seite schon. Noch bevor du irgendeinen zweiten, dritten Satz, vierten Satz, eine Rede, Referat oder irgendwas rausdrücken kannst, hat er gesagt, du, mein Sohn, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. In der Bibel heißt es, es wird Freude sein. Über Heimkehrer.
auch wenn du ein Spätheimkehrer bist.
Spätheimkehrer. Gott wartet auf uns. Er wartet am Tor jeden Tag, geht er raus. Wenn jemand vorbeikommt, habt ihr was gehört? Kennt ihr meinen Sohn? Hört ihr was Neues von ihm? Wie geht's ihm? Was macht er? Gott erwartet uns. Gott will, dass wir das ewige Leben haben. Die Reinheit, die Schönheit, die Gesundheit. Dass alle unsere Bedürfnisse gedeckt sind. Dass wir satt sind. Und so wie der Vater den verlorenen Sohn erwartet, so erwartet Gott seine Kinder. Und zwar jeden Einzelnen. Entrückung ist für jeden Einzelnen. Wichtig ist nun, dass der Sohn nicht sitzen bleibt, sondern umkehrt und nach Hause geht. Und der Vater erkannte, so lese ich in der Geschichte, von Weitem ihm. Voll Mitleid lief er ihm entgegen. Du, der Vater hat mehr geheult als der Junge. Voll Mitleid, so steht es in meiner Geschichte. Der hat mehr Tränen vergossen. Der war mit Nerven mehr fertig als der Junge. Voll Mitleid lief ihm der Vater entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Voll Mitleid. Bruder und Schwester, Gott hat Mitleid mit dir. Die Menschen haben kein Mitleid mit dir. Die Gesellschaft hat kein Mitleid mit dir. Politiker haben kein Mitleid mit dir. Die Pfaffen haben kein Mitleid mit dir. Die Priester haben kein Mitleid mit dir. Deine Freunde, die angeblichen Freunde in Gänsefüßen haben kein Mitleid mit dir. Der Einzige, der Mitleid mit dir hat, ist der Vater im Himmel, weil du sein Fleisch und Blut bist. Der Kuss, ein Zeichen der Zärtlichkeit, der Liebe und nicht der Verdammnis. Er hätte auch genauso im Ohrfeige geben können. Das Recht hätte er dazu gehabt. Aber nein, er gibt den Kuss. Weißt du, der Sohn hat mit allem gerechnet. Aber dass er mit so viel Liebe empfangen wird, damit hat er nicht gerechnet. Der hat sich alles ausgemalt, wie wird es sein. Aber mit so viel Liebe hat er es nicht gerechnet. Das hat er gar nicht verdient. Er sagt, du hast den Falschen in die Arme genommen. Das bin ich. Also eigentlich, mich diesen Lumpen, mich diesen Ganoven, mich diesen Verbrecher, mich diesen, der alles dein Geld und Gut verprasst hat mit den Huren, mich nimmst du an? Nee, das ist vertan, Vater. Nein, das bist du, Junge. Gottes Liebe nimmt uns die Angst. Ich sag dir eines, wenn die Entrückung stattfindet, mit so viel Liebe wirst du vom Vater im Himmel empfangen, wie du es noch nie in deinem Leben gehabt hast. Mit so viel Liebe. Du wirst gewaschen, du wirst geputzt, du wirst gereinigt, du wirst parfümiert, du wirst gesalbt, du wirst geschmückt, du wirst eingekleidet, kriegst einen Fingerring, kriegst alles, was du nicht verdient hast. Und Entrückung ist eine Sache, die kann ich und die kannst du nicht verdienen. Lass uns aufhören. Es ist ein Geschenk. Die Liebe Gottes ist ein Geschenk. Du kannst die Liebe Gottes nicht verdienen. Du kannst nicht sagen, bitte, lieb mich, hier bin ich. Nein, es ist ein Geschenk des Vaters. Freiwilliges Geschenk. Unverdient. Kommst nach Hause. Das alles. Neue Schuhe, neuen Standpunkt. Schlachte das Kalb, das wir gemästet haben. Du musst vorstellen, ich frage mich manchmal, wie fett muss das Kalb wohl gewesen sein? Habe ich gefragt, wie viel Kilo hätte es auf die Waage wohl gebracht? Das gemästete Kalb, das wir gemästet haben, von dem Augenblick, hört mir zu, von dem Augenblick, wo der Junge das Haus verlassen hat, hat der Vater angefangen, das Kalb, das gerade zu dem Augenblick geboren wurde, zu mästen. Und er wusste, der Kerl kommt zurück. Der bleibt nicht, der hält dort gar nicht aus. Der überlebt es gar nicht. Der ist nicht reif dazu. Mein Sohn war tot und ist jetzt wieder lebendig. Er war verloren, ist er jetzt zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Muss ein großartiges Fest gewesen sein. Und so sagt Jesus, Lukas Kapitel 15, Vers 10, so sage ich euch, es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Gott erwartet dich, deine Familie, nach Hause. Gott erwartet uns, denn wir sind schon Teilhaber Gottes. Und Jesus sagt, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht trinken, bis dass ich mit euch wieder trinke beim himmlischen Abendmahl. Du und ich, wir nehmen Abendmahl. Der Herr Jesus übt Abstinenz. Er sagt nein. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern hier unten, und deshalb ist für mich Abendmahl was ganz Großartiges, es ist keine Spielerei. Das Abendmahl ist sowas Heiliges. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, fallen Jesus Tränen. Er sagt, wie gerne würde ich mit meiner Gemeinde, mit meinem Leib, mit meinem Volk, wie gerne würde ich mit meinen Kindern zusammen am Tisch sitzen und essen, aber sie sind noch draußen in der Welt.
Sie sind noch draußen in Babel. Sie sind noch draußen in der Zivilisation. Sie sind noch nicht zu Hause. Aber sie kommen. Und was eigentlich, Geschwister, wir sind genauso, wir versuchen mit diesen Krümeln unser Bauch zu füllen. Wir werden nicht satt und wir kriegen noch Sehnsucht und sagen, oh Herr, ich möchte heim und ich möchte an deinem Tisch sitzen und ich möchte von deiner Tafel mit dir zusammen essen. Das verlangt Jesus. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, solltest du daran denken, Jesus sehnt sich nach diesem Abendmahl mit dir zusammenhalten. Er ist zwar gegenwärtig durch den Heiligen Geist und so weiter, aber der Leib des Herrn ist ein gebrochener Leib und bleibt ein gebrochener Leib, bis es vereint ist. Der Graf Zinzendorf, die Brüdergemeinde, nicht Gemeinde, Gemeinde heißt es, die feiern so ganz toll. Da ist die obere Gemeinde und da ist die untere Gemeinde. Auf dem Friedhof, oben ist die obere Gemeinde beerdigt und unten liegt die untere Gemeinde. Und genau so ist auch der Leib des Herrn. Es zerteilt. Es gibt die obere Gemeinde und es gibt die untere Gemeinde. Und du und ich, wir gehören hier noch zu der unteren Gemeinde. Aber wie schön wird es sein, wenn die Gemeinde vereint ist. Und wenn ich, als ich in Herrenhut war, wir müssen mal hinfahren, wenn es dorthin kommt, dort ist alles in Weiß. Da gibt es auch, die ganzen Bänke sind in Weiß, auch die Särge sind in Weiß und so weiter. Und das ist so schön. Von der Kanzel, wo der Prediger steht, ich habe dort gepredigt schon, von der Kanzel, wo der Prediger steht, bis hinauf zum Graf und Grab, wo Zinzendorf beerdigt liegt und dann der große Friedhof, ist ein gerader Weg hinauf zu der Gemeinde. Die untere Gemeinde, hier unten wird gepredigt, hier unten wird gelehrt, hier unten wird gekämpft, hier unten wird gebetet, hier unten wird gesungen und so weiter. Und die obere Gemeinde liegt und wartet. Und auch die ganzen Singstunden, die haben immer Samstag Singstunde gehabt, die Zinzendorfer. Singstunde gehabt. Und die haben also gesungen und jedes Mal neue Lieder. Und die haben ganz einfach, ohne Notenbücher, ohne Tageslichtprojektor und ohne Overheadprojektor, die haben gesungen. Die obere Gemeinde hat was vorgesungen, die untere hat nachgesungen. Und so haben sie Lieder gelernt. Immer jeden Samstag 2 Stunden gesungen. Obere Gemeinde singt für uns. Deshalb haben die Katholiken auch die Allerheiligen. Die obere Gemeinde singt schon. Die Heiligen dort oben singen schon. Die Heiligen erwarten uns schon dort oben in der Herrlichkeit. Geschwister, das ist, wie wir zusammengehören. Der Leib Jesu gehört zusammen. Obere und untere Gemeinde. Aber wir warten auf diesen Tag der Vereinigung, der Verschmelzung. Das ist Entrückung, wo der Leib Jesu wieder eins wird. Wir uns wieder ganz neu für den Herrn entscheiden. Du wirst erwartet. Es ist ein Missionar, englischer Missionar gewesen, der kam nach Hause von einem Missionsdienst, krank, schwer krank, gebrochen, hat Malaria gehabt, gerade ausgeheilt, also der Körper geschwächt, kommt nach Hause, sitzt auf diesem Schiff und dann fährt dieses Schiff, dieser Dampfer, Ozeandampfer, fährt in den Hafen rein, das ist eine Blaskapelle, roter Teppich ausgerollt, dann denkt er, mein Gott, meine Geschwister, meine Gemeinde erwartet mich und die freuen sich, dass ich heimkomme. Und dann merkt er, als er so nach Hause kommt, dass er gar nicht gemeint ist, dass da eine bekannte Persönlichkeit kommt, auf diesem Schiff, damals gab es nur Schiffsreisen, eine berühmte Persönlichkeit kommt, für den wurde der rote Teppich ausgerollt, für den kam die Blaskapelle und der wurde dann herausgeführt und unser Bruder, da war nicht einmal irgendjemand da, der ihm den Koffer getragen hätte, der ihn heim abgeholt hätte und ihm guten Tag gesagt hätte, niemand. Und der war so traurig, die Tränen liefen und er sagte, mein Gott, guck mal, hier kommt ein Weltmensch nach Hause. Einer, der nichts für dich getan hat, dem wird roter Teppich ausgerollt, Blaskapelle und großer Empfang, fast ein Staatsempfang. Und dein Diener kommt nach Hause, was kriegt er? Nicht einmal ein Dankeschön. Gar nichts. Und er muss sogar die Koffer selber tragen und er muss gucken, wer bringt mich jetzt nach Hause, wie komme ich jetzt nach Hause. Und während er so weint und die Tränen laufen, und sag Gott, mein Herz ist gebrochen, ich habe für dich gearbeitet und niemand ist da. Wo sind meine Geschwister? Wo sind meine Freunde? Wo ist meine Missionsgesellschaft, die mich ausschickte? Die wussten ja, dass ich komme, aber keiner holt mich ab. Und dann hat eine Stimme, ein Engel Gottes, hat eine Stimme vom Himmel gesagt, mein Kind, du bist noch nicht daheim. Du bist noch nicht daheim. Das Werk ist noch nicht vollendet. Du bist noch nicht am Ziel. Warte. Und Geschwister, das gilt auch für uns. Wir sind noch nicht am Ziel. Und wenn Leute kein Dankeschön sagen, vergiss es. Du kriegst ein Dankeschön im Himmel. Und wenn kein roter Teppich für dich ausgerollt wird, freu dich. Du kriegst den himmlischen roten Teppich. Und der rote Teppich wird gehen von hier, von Berlin bis zum Himmelsthron Gottes hinauf. Und dann spazierst du diese Himmelsleiter rauf. Und dann stehen Engel. Und ich sehe, Engel werden den Kindern Gottes Spalier stehen, angefangen von den kleinen Engeln. Und die werden, je höher du kommst, desto größer werden die Trompeten, Posaunen und die ganzen Musikinstrumente. Die Erde bebte, wenn die Heiligen einmarschieren. Leute, das wird ein Tag sein. Billy Graham hat sich das nicht nehmen lassen, nach Jahren, also nach dieser Katastrophe in diesem Dom, dort wo die vielen die Sturmkatastrophe überlebt haben, der hat im Herzen gehabt, in diesem Dom. Hier an diesem Platz in New Orleans hat mein Dienst begonnen von über 50 Jahren und ich möchte dort noch einmal predigen. Zittert, Parkinson hat er. Sehr alter Mann. Musste gestützt werden von seinem Sohn bei der Predigt, weil er es nicht aushielt. Also nicht lange stehen. Aber als er aufstand und nach vorne ging zum Predigen, dann war er der alte Billy Graham. Die Salbung kam wieder. Und er hat gepredigt. Und als er sich hinsetzte, fing er wieder an zu zittern. Weißt du, unter der Salbung Gottes war er der starke, große Mann. Wie eh zuerst. Und er sagte, ich wollte noch einmal in meinem Leben an dem Platz predigen, wo ich meinen Dienst angefangen hat. Und das Größte, mir kommen heute die Tränen, wenn ich dann denke. Das Größte war, Geschwister, die damals noch dabei waren, Jugend für Christus Organisation und sowas, ihn unterstützt haben, die sind einmarschiert in die Arena. Die Heiligkeit Gottes war da. So haben mir Geschwister, die dabei waren, erzählt. Die Herrlichkeit Gottes war da. Als Billy Graham in die Arena reintrat, der alte Mann Gottes, zittrig, gestützt von seinen Kindern, steigt ihn auf die Kanzel und dann predigt er zum noch einmal, er hat nochmals gepredigt inzwischen in der Arena, weil sein Herz so berührt war. Weißt du, der Tag wird kommen, wo die Gläubigen Spalier stehen, die Erlösten Spalier stehen, wo die Erlösten heimkommen. Du wirst erwartet in die Arena Gottes. Du wirst erwartet. Was für ein Tag wird es sein, wenn die Heiligen im Kolosseum in Rom einziehen. Wenn ich die Geschichte höre vom Kolosseum von Rom, etwa 700.000 Menschen haben dort ihr Leben gelassen. Vor wilden Tieren und etc. Was die Kaiser und gebaut haben. Wenn die Heiligen einziehen in der Arena und die Toten auferstehen, da werden die Römer in Boden versinken. Was haben wir den Heiligen angetan? Dort in der Arena ist wahrscheinlich Paulus und Petrus auch gestorben. Was haben wir den Heiligen angetan? Du wirst heim erwartet. Weißt du, die Rache. Gott, das Blut der Heiligen, der Märtyrer, schreit nach Rache. Nach Vergeltung. Alles, was du so umsonst getan hast. Umsonst geliebt, umsonst gebetet, umsonst geglaubt, umsonst gegeben, umsonst dem Herrn gedient. Er schreit nach Rache. Gott wird wieder alles in Ordnung bringen. Er wird alles recht machen. Er wird wieder alles gut machen. Gott nimmt dich an. Wegen der Gerechtigkeit Jesu. David betet im Psalm 25, 16 bis 18. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Das ist der Schrei nach Entrückung. Das ist der Schrei nach Erlösung. Führe mich aus meinen Nöten. Siehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir meine Sünden, oh Gott. Heinrich Heine hat einmal gesagt, als er sich so drüber nachdachte und hat auch viele Gedanken sich gemacht über das Leben. In der kleinen Brust eines Menschen, da kann sehr viel Elend sich verstecken. In dem Herzen des kleinen Menschen, in der Brust des kleinen Menschen kann sich so viel Elend verstecken. Hier, Herr, erlöse mich, so betet David. Erlöse mich, wende dich mir wieder zu. Ich will mich aufmachen. Wie wird er mich aufnehmen? Keine Panik, Gott wartet auf dich. Keine Panik, Bruder, Schwester. Egal was passiert ist, Gott wartet auf dich. Jesaja 45, Vers 17. Ihr werdet nicht zuschanden und nicht zunichte werden. Ihr werdet nicht zuschanden und nicht zunichte werden. Gott wartet auf dich. Es gibt einen Song von den Beatles, The Yellow Tree, der gelbe Baum. Diese Geschichte von diesem gelben Baum ist eine Hintergrundgeschichte. Es passiert in Amerika irgendwo, in der Zeit der Eisenbahn, als Eisenbahn gebaut wurde. Und da ist ein Junge, der ging in die Fremde, fort von zu Hause, so wie der verlorene Sohn, weit weg von den Eltern. Und die Mutter war eine betende Mutter. Die Mutter betete für ihren Sohn. Von dem Augenblick, wo er wegzog, hat sie gebetet, mein Junge, Herr, halte die Hand über meinen Jungen. Und dann kam der Tag, irgendwann kriegt sie eine Postkarte, Mutti, ich habe mich geändert, ich fühle, ich soll nach Hause kommen, ich habe euch Unrecht getan, verzeiht mir. Aber damit, ob ich nach Hause kommen darf und nachdem ich so viel Herzleid euch bereitet habe, ob ich heimkommen darf oder nicht, ich brauche ein Zeichen von euch. Ich werde an dem und dem Tag mit der Eisenbahn an eurem Eisenbahnhäuschen vorbeifahren. Ihr Häuschen stand am Eisenbahn, ihr werdet vorbeifahren. Und Mutti, wenn ich noch willkommen bin bei dir, wenn ich noch dein Kind bin, wenn du mich noch aufnimmst, dann hängt ein weißes Tuch auf der Leine. Und dann kam der Tag, dieser berühmte Tag. Der Junge kam nach Hause. Weißt du, was die Mutter gemacht hat? Sie hat nicht nur ein Tuch aufgehängt, sie hat die gesamte weiße Bettwäsche aufgehängt. Und der Junge fuhr vorbei, sein Herz brach zusammen und sagte, guck mal, ich habe so viel Elend und so viel Herzleid meiner Mutter bereitet und die nimmt mich immer noch auf. Wenn dich irgendjemand aufnimmt, ist deine Mutter und dein Vater. Und selbst wenn die nicht aufnehmen, Gott sagt, ich will dich aufnehmen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Ich nehme dich auf. Du darfst heimkommen. Der ganze Himmel hängt voll weißer Tücher. Du darfst nach Hause kommen, wer du auch bist, wo du auch bist. Der Himmel erwartet dich, Bruder, Schwester. Gott erwartet dich. Du darfst heimkommen. Gott wartet auf dich. Warum? Und ich sage dir, warum er auf dich wartet. Das musst du auch noch gehört haben, sonst verstehst du, was ich hier gepredigt habe, nicht. Gott wartet auf dich, weil du einmalig bist. Dich und mich gibt's nur ein einziges Mal im gesamten Universum. Kannst du da Amen sagen? Dich gibt's nur ein einziges Mal. Du bist einmalig. Du bist keine Nummer. Der Antichrist wird in der Endzeit alle Menschen eine Nummer verpassen. Aber du bist keine Nummer. Du bist ein Original. Du bist was Besonderes. Der Teufel wird vermasst die Menschen. Vereinnahmt sie. Aber Gott will dich haben als ein Original. Die Welt verpasst dir ein Etikett, aber du darfst aus der Masse raustreten. Das ist Entrückung. Entrückung fängt noch, bevor die Entrückung stattfindet. Du bekommst Kühnheit und Mut. Ich bin ein Original. Ich bin einmalig. Ich bin der Sohn meines Vaters im Himmel. Entrückung fängt an, wenn du aus der Gleichmacherei des Teufels dieser Welt raustrittst. Wenn du deinen kühlen Kopf behältst und sagst, nein, rutsch mir allen Puckel runter, ich bleibe ich. Entrückung fängt an, wenn du dich von der Welt nicht mehr gleichschalten lässt. Wir sind Originale und wir stellen uns dieser Welt nicht mehr gleich. Es wird in der letzten Zeit Kühnheit und Mut von Menschen, Gotteskindern erfordern, von Gläubigen erfordern, sich hinter Gott zu stellen oder an Gottes Seite sich zu stellen, sich zu Gott zu bekennen. Weißt du, da bist du Fundamentalist, da wirst du als altmodisch bezeichnet, da wirst du verschraubt und verschoben angesehen und so weiter, passt nicht mehr in unsere Zeit. Geschwister, die Welt passt nicht mehr in unsere Zeit, wir passen immer noch in unsere Zeit. Halleluja. Die Welt sagt, wir sind hinterm Mond. Wo sind die Russen hingekommen? Hinterm Mond mit ihrer Luna-Rakete. Da, wo wir schon längst tausende von Jahren waren, da wollten die hin, hinterm Mond. Wir verstehen Spaß. Entrückung fängt nicht erst an, wo ich von der Erde verschwinde. Entrückung fängt an, wo ich mich nicht mehr vom Geist dieser Welt kontrollieren lasse, manipulieren lasse. Da fängt Entrückung an, wo ich meine eigene Identität gefunden habe, wo ich mich selbst entdeckt habe, wo ich mich selbst für wert achte und sage, nein, das ist unter meiner Würde, mache ich nicht, lieber sterbe ich. Wenn du gelernt hast, auf eigene Füße zu stehen, da fängt Entrückung an. Wenn du gelernt hast, das zu sein, was Gott wollte, dass du bist, da fängt Entrückung an. Nicht erst beim Ton der letzten Posaune, da ist der Abschluss, da ist die Krönung, da ist die Vollendung. Der Sohn sagte, ich will mich aufmachen. Ich will mich aufmachen. Gott wartet auf dich. Deinen Beitrag zur Welt wird keiner leisten können. Nur du kannst diesen Beitrag zur Welt leisten. Niemand sieht die Welt so, wie du sie siehst. Und niemand ist das, was du für deine Umgebung sein kannst, als du selbst. Der Sohn war einmalig. Der Vater wollte nicht irgendeinen Esel haben. Der Vater wollte nicht irgendeinen Knecht haben. Der Vater wollte nicht irgendeinen Flüchtling haben. Der Vater wollte seinen Sohn zurückhaben. Und weißt du, was Jesus will? Er will seinen Sohn Jesus Christus zurückhaben. Also sagt er, der ist doch im Himmel. Vergiss es. Der ist nur der Kopf im Himmel. Aber die Hände, die Füße, das Herz ist alles noch hier unten. Der Leib Jesu ist irdisch. Es gibt einen irdischen Leib Jesu und den himmlischen Leib Jesu. Und so weiter. Ein großer Teil des Leibes Jesu ist hier unten noch auf dieser Erde. Jetzt leben 6,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und du kannst vorstellen, wie viele Christen werden. Jeden Tag in China werden Tausende von Menschen gläubig. Bekehren sich. China hat mehr wiedergeborene Christen, als Deutschland Menschen hat. China. Die Erweckung in China. Und China ist groß im Kommen, was Evangelisation und Erweckung kommt. Der große Leib Jesu ist in China und in Afrika und hier und dort und überall, wo das Reich Gottes gebaut wird. Da fehlt ja noch. Hände und Füße fehlen noch. und die Vollendung. Deshalb ist die Entrückung so wichtig, dass sie stattfindet. Dass Jesus nicht nur mit dem Kopf im Himmel ist, als Haupt sitzen zur Majestät Gottes und sonst wo irgendwie. Nein, der Leib Jesu muss vereint werden. Und wenn der Leib Jesu vereint ist, dann sagt der Heiland, ich will meine Braut haben, wo ist sie? Und dann wird sich Jesus Israel zuwenden und sagen, ihr Israeliten aus dem Hause Juda, aus dem Hause Benjamin, aus dem Hause Levi, aus dem Hause sowieso, kommt alle her, kommt, 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 ihr Menschenkinder. Unsere Heiligen müssen noch versiegelt werden, die 144.000 aus jedem Stamm und sogar aus dem Stamm Dan. Kannst du es vorstellen? Der Damm, der abgedriftet ist noch vor der Zeit, dieser Stamm Dan, auch aus Dan waren 12.000, die versiegelt worden sind in der Offenbarung. Auch die, die nicht mitgekommen sind und nicht mitgegangen sind, auch die werden noch dazukommen. Endzeit. Nach langer Zeit kam der Herr zurück, der Funde und Talente verteilt hat und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der mit 5 Zentner oder Talente trat vor ihm und sagte, du hast mir 5 Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch 5 dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Mann. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch noch Größeres anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Geschwister, und das ist, wozu ich euch Mut machen möchte. Wir sollten mit unseren Talenten jetzt wuchern und nicht verhuren, versaufen, verfressen, verlumpen, verscherbeln und so weiter. Nein, wir sollen unsere Talente einsetzen und 5 andere dazu gewinnen. Menschen für Jesus gewinnen. Wir haben ein schönes Lied. Die singen wir nicht, braucht ihr keine Sorge haben. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor meinem Jesus stehen? Kann ich keine einzige Gabe ihm bringen? Keine einzige Seele? Wie viele Seelen könntest du noch retten? 5 Talente und du kriegst noch 5 weitere. Du siehst es, das ist die Entrückung, wozu die Entrückung nötig ist. Ich habe keine Angst. Weißt du, wir Kinder Gottes müssen auch ins Gericht. Aber unser Gericht ist Belohnung. Der Vater erwartet dich. Die Heiligen erwarten dich. Die Botschafter kommen nach Hause. Sie haben ihre Botschaft ausgerichtet. Sie haben ihr Werk getan. Ihre Arbeit vollbracht. Da wird dieser rote Teppich ausgerollt. Sie haben den Kampf gekämpft. Ihr Werk getan. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. So wird dieser Abschnitt eingeleitet. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Entrückung ist für die Gesegneten des Herrn. Auch wenn du nur 2 Talente gehabt hast. Auch wenn du nur 1 Talent hast. Und einen halben Talent hast, bring diesen halben Talent mit. Und ich habe gewuchert, Herr, ich habe getan, was ich konnte. Und Gott erwartet von dir nicht mehr als das, was du kannst, nicht was du nicht kannst. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufzunehmen, um Gott zu dienen. Das, was du hast, die paar Schärflein, setz ein zur Ehre Gottes und dann kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Dass dieser Ruf wird die Weltgeschichte verändern. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns erwartest. Und ich spüre so eine Salbung heute Morgen. Ich spüre so eine Gnade heute Morgen. Herr Jesus, ich freue mich, dass wir schon jetzt entrückt sind, noch bevor wir entrückt werden. Weißt du, heute beim Nachdenken kam mir ein Gedanke, wir müssen entrückt werden, bevor wir entrückt werden. Halleluja. Wir müssen entrückt werden, von dieser Welt losgerissen werden, sich von dem Herrn entgegenrücken, ohne an dieser Welt gebunden zu sein. Gestern habe ich, oder Freitag, gestern oder Freitag, bin ich sicher, habe ich euch dieses Bild erzählt, das ich gesehen habe auf dem Plärre in Augsburg. Ich fahre vorbei und dann sehe ich Luftballons steigen hoch, Tausende, also richtig so Luftballons sind da aufgestiegen und ein Luftballon bleibt auf eine bestimmte Höhe stehen. Und so neugierig wie ich bin, fahre nach zum Plärrer, wo das da stattfand. Und dann sehe ich, da steht doch ein Bub mit so Nylonfaden und hält seinen Luftballon fest. Kein Wunder, dass er nicht mehr weiterfliegen konnte, weil er festgehalten wurde von einem Menschen auf dieser Erde. Wirst du von Menschen noch festgehalten? Weißt du, der Entrückung stattfindet? Wir sind mittendrin im Gang, im Geschehen des Entrücktwerdens. Und Gott arbeitet jetzt voll. Gottes wird jetzt zubereitet für die Entrückung. Wir werden von Menschen festgehalten. Wir werden vom Mammon festgehalten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Wir werden festgehalten von irgendwelchen Umständen. Wir werden festgehalten von Organisationen. Wir werden festgehalten von Geschwätz und Gerede und falschen Lehren. Festgehalten. Lass dich von Menschengeist lösen. Und lass dich nicht festbinden. Festmachen. Reiß dich los. Reiß dich von der Erde los. Es ist höchste Zeit. Weißt du, von der Arbeit oder von dem ganzen Gesundheitsfimmel oder von ganzen alles Mögliche, was dich versklaven könnte, was dich festmachen könnte an dieser Welt. Reiß dich von diesen Dingen los.